Hello, hello, eine neue Podcast-Folge von Clear Words to Go. Und meine Leitung geht heute von Südafrika nach Costa Rica. Und ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Es war nicht so einfach mit unserer Terminfindung. Ich habe nämlich die liebe Christine bei mir. Und Christine, ich gebe mal das Wort direkt an dich ab. Erzähl vielleicht mal am Anfang kurz, wir kommen noch auf deinen Lebensweg, aber wer bist du und was tust du?
Ja, also vielen Dank, dass es endlich geklappt hat und herzliche Grüße nach Südafrika. Ich bin ja die Christine, ich bin Meeresschildkrötenbiologin, lebe seit fast 20 Jahren in Costa Rica und habe mich hier komplett dem Schutz und der Erforschung von Meeresschildkröten verschrieben.
Wow, da muss ich schon eingreifen. Das ist schon so ein Wow für mich, weil wir haben uns auch in Costa Rica kennengelernt vor 3 Jahren vielleicht.
Ja, so ungefähr, glaube ich. Ja, du weißt wahrscheinlich besser, wann ihr das letzte Mal die längere Zeit hier wart.
I don't know. Okay, aber es ist schon etwas her und ich finde das, was du tust, wie du es tust, super inspirierend. Und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Und es ist, glaube ich, die exotischste Folge, die wir heute drehen.
Bin ich schon wieder der Exotenbonus hier?
Ja, du bist. Nein, aber es soll ja auch um ein paar andere Dinge gehen. Aber erzähl gerne, weil jetzt sagst du, seit 20 Jahren machst du das schon. Wie kamst du dazu? Also nimm uns ein bisschen mit auf deine Reise. Von der Idee bis zu deinem Doktortitel und was du heute so alles tust. Ich glaube, diese Reichweite, die du auch hast in deinem Feld, wird wahrscheinlich keinem unserer Zuhörer bewusst sein. Noch nicht.
Ja, noch nicht. Aber gut, ich meine, es ist ja auch eine ziemliche Blase, muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Also jeder in seiner Blase. Ja, also ich bin ganz normal im Ruhrgebiet in Deutschland aufgewachsen, zu einer, ich würde sagen, mittelständischen Familie. Aber ich hatte schon als Kind eigentlich immer so diesen Traum, dass ich gerne in ferne Länder reisen möchte und vor allem, dass ich gerne die Unterwasserwelt erforschen möchte. Das war wirklich ein Traum, den ich schon anscheinend im Kindergarten auch weitererzählt habe. Damals, glaube ich, kannte ich das Wort Biologe noch gar nicht so genau. Das kam dann erst mit der weiterführenden Schule und vor allem mit einem Praktikum, das ich damals im Alvetta-Zoo gemacht habe. Da gab es noch ein Delfinarium, da hatten sie, gut, das kann man jetzt alles ein bisschen kritischer beleuchten, aber das war für mich im Ruhrgebiet, wo das Meer relativ weit weg war, eines der Anknüpfungspunkte eben zu dieser Welt, den Meeresbiologen, die dort auch zum Beispiel Studien gemacht haben. Und das hat mich eigentlich nur daran bestärkt, dass ich unbedingt Meeresbiologie studieren möchte. Mhm. Bin dann allerdings in den Süden gegangen, nach Tübingen. Und erstaunlicherweise, viele Leute wissen das nicht, da gibt es nämlich auch einen Studienzweig in Marinatruppenökologie. Und habe dann eigentlich normal Biologie studiert, aber eben dann schon die Möglichkeit gehabt, nach Ägypten zu fahren mit einem ganz tollen Professor. Und da ja war eigentlich klar, so, das ist wirklich das, was ich machen möchte. Und ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt waren Meeresschildkröten überhaupt noch nicht auf meinem Radar. Also ich war ein absoluter Buckelwal-Fan. Buckelwale haben ja diese ganz tollen Gesänge, die sich über ihr Leben lang ja weiterentwickeln. Die haben richtige Strophen und Refrains, die können Textzeilen, wenn man so sehen möchte, austauschen miteinander. Also richtig tolle, faszinierende Tiere. Und das war eigentlich so der Punkt, der mich unglaublich interessiert hat und gesagt hat, das möchte ich unbedingt machen. Und dann hatte ich aber im Studium, als ich dann mein Hauptstudium gemacht habe, was heute das Masterstudium wäre, da war ich in Würzburg. Und ich hatte die Möglichkeit, für ein paar Monate nach Costa Rica zu gehen, um dort in einem Lederschildkrötenprojekt mitzuarbeiten. Lederschildkröten sind die größten aller Meeresschildkrötenarten. Die hatte ich vorher auch noch gar nicht irgendwie gesehen. Ich hatte in Ägypten ein paar Meeresschildkröten unter Wasser gesehen. Und ich hatte auch noch nie eine nistende Schildkröte gesehen. Und als ich dann in Costa Rica war und angefangen habe, eben für dieses Projekt zu arbeiten, da habe ich dann zum allerersten Mal eine Lederschildkröte gesehen. Und die sind riesig. Die sind fast wie ein kleiner VW-Käfer, ungefähr die Größe. Können 300 bis 600 Kilogramm wiegen. Und da muss man sich auch so ein bisschen das Setting vorstellen. Costa Rica ist ja immer noch sehr naturbelassen, gerade unsere Strände, weil wir so ein Gesetz haben, dass man halt nicht direkt an den Strand unbedingt bauen darf. Das heißt, unsere Dschungels, unsere Regenwälder enden wirklich direkt an der Küste. Und in den Orten oder an den Stränden, wo die Lederschildkröte nistet, gibt es auch nicht viele Menschen. Das heißt, man ist wirklich am Strand. Auf der einen Seite ist der Regenwald mit seinen Geräuschen und dann die tosende Brandung auf der anderen Seite. Und dann kommen diese absolut riesigen Urwesen aus dem Meer und legen da ihre Eier. Und das war für mich wirklich ein absolut magischer Moment. Und ich habe natürlich in dieser Zeit unglaublich viel auch gelernt, was alles so passiert in unserer Welt und wie das, ja, was das so mit den Meeresschildkröten macht. Und vor allem, dass wirklich alle Meeresschildkrötenarten, davon gibt es nur noch 7 weltweit, vom Aussterben bedroht sind. Und das ist hauptsächlich wegen uns Menschen. Und dann kam auch vor allem so ein Schuldgefühl bei mir direkt mit. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich ein Vertreter dieser Spezies bin und irgendwie nichts mache. Und das war wirklich, glaube ich, so der Moment, wo ich gedacht habe, naja, schauen wir mal, was alles gemacht werden kann. Und habe mich dann einfach so ein bisschen auch von der Welle tragen lassen. Bin dann für meine Diplomarbeit wieder zurück nach Costa Rica gegangen und bin dann wirklich komplett ausgewandert nach Costa Rica. Also ohne jetzt großartig drüber nachzudenken. Habe angefangen, hier für verschiedene Organisationen zu arbeiten. Immer 6 Monate ungefähr dauert so eine NIST-Saison und Costa Rica hat 2 Küsten, das heißt Pazifik und Karibik. Da bin ich dann immer hin und her gereist für mehrere Jahre. Naja, und dann irgendwann, deswegen habe ich das gerade mit dem Exotenbonus auch gesagt, also ich bin halt eine blonde Europäerin in einem Land, wo es halt viele Menschen gibt, die sehr anders aussehen als ich. Dann war ich eine Frau oder bin immer noch eine Frau, hatte natürlich vor allem männliche Chefs, viele männliche Kollegen, die auch aus sehr ländlichen Gebieten gekommen sind, die natürlich auch mit Frauen manchmal nicht ganz so, naja, konnten. Vor allem, als ich dann immer mehr in Positionen war, wo ich halt eben, naja, die Projekte geleitet habe. Und irgendwann hatte ich ein bisschen den Kaffee aufgehabt von dieser ganzen Männerenergie und ich merkte halt, dass ich mich immer mehr also als Person verloren habe, dass ich wirklich gar nicht mehr wusste, wer bin ich eigentlich, weil ich mich immer verbogen habe, damit das irgendwie klappt mit den Männern. Und habe dann beschlossen 2014, dass ich meine eigene Organisation gründe, und zwar mit einer Kollegin, dass wir das halt alles so ein bisschen aufrütteln und halt vor allem unser eigenes Ding machen und die Dinge halt so angehen, wie wir es für richtig halten. Weil ich glaube schon so ein bisschen, Frauen haben eine andere Art und Weise, manchmal so an Dinge ranzugehen. Ich glaube, wir sind schon, obwohl ich jetzt überhaupt nicht die diplomatischste Frau bin, definitiv nicht, aber generell, glaube ich, sind wir eher Teamplayer. Und ich glaube auch, dass wir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zeigen, vor allem, wenn es darum geht, mit Menschen zu arbeiten. Ne? Also da kommt manchmal nicht so dieses, wir haben halt nicht immer dieses Bedürfnis, direkt so einen Pissing-Contest zu starten mit allen Leuten. Ja, und seitdem, genau, haben wir die Costa Rican Alliance for Sea Turtle Conservation and Science, ein sehr langer Name, aber als COAST abgekürzt, mit denen wir verschiedene Projekte selbst managen, aber in der Zwischenzeit auch viele Projekte, vor allem finanziell und mit technischer Expertise unterstützen. Meine Kollegin Ariana macht ganz viel Umweltbildung, einfach auch dadurch, dass einer unserer Philosophie und unser Glaubenssatz ist schon, dass eigentlich alles, was sonst an Naturschutzmaßnahmen gemacht werden müsste vielleicht, also wir haben zum Beispiel in Costa Rica viele Probleme immer noch damit, dass Menschen Meeresschildkröten Eier essen und auch die Tiere töten, um das Fleisch zu essen oder um die um den Panzer zum Schmuck und sowas zu verarbeiten. Und klar, wir können natürlich jetzt jede Nacht auf den Strand gehen und den Strand abpatrouillieren und gucken, dass wir alle Weibchen sehen und bei den Weibchen bleiben und die Eier beschützen. Das machen wir auch immer noch. Aber der wirkliche langanhaltende Veränderung liegt halt darin, wirklich die Kinder darin zu unterrichten, dass man das einfach nicht mehr macht. Und das ist wirklich so diese Strategie, dass wir sagen, ja, wir hoffen halt, dass wir irgendwann in 10, 15 Jahren gar nicht mehr diese Patrouillen machen müssen, weil die Leute einfach geschnallt haben, dass diese Tiere unglaublich wichtig sind für unsere Ökosysteme, die Ökosysteme, auf die sie ja auch angewiesen sind. Ne? Also wir haben ja viele Fischer und so weiter. Genau. Und das ist eigentlich so das, was ich immer noch mache. Ich bin zwischenzeitlich dann in die USA gegangen und habe meinen Doktor gemacht an der Texas A&M. und bin dann während der globalen Pandemie wieder komplett zurück nach Costa Rica gezogen. Also ich habe dann auch meinen Doktor hier in Costa Rica und natürlich die Datensammlung und so gemacht. Und seitdem bin ich jetzt wieder Vollzeit in Costa Rica und ja, bin halt so dabei, man ist immer irgendwie mit irgendwas beschäftigt. Projekt hier, Projekt da, eine Saison hier, eine Saison da, Gelder suchen. Ich bin halt so eine Frau-Show. Also ich mache halt Marketing, ich mache Social Media, ich mache Fundraising, ich mache HR, ich mache, bin natürlich auch noch Wissenschaftlerin. Das ist alles, genau. Wir versuchen halt die Kosten klein zu halten. Wir sind eine kleine Organisation und eigentlich ist auch so was ganz Lustiges. Und jetzt habe ich auch fast wieder aufzureden, damit du vielleicht auch mal was fragen kannst. Aber ich habe halt vor kurzem, so in den letzten 2 Jahren, sehr viel so nachgedacht, wo es so hingeht in den nächsten 10 Jahren. Und ich glaube, anfänglich habe ich irgendwie so vielleicht so aus einer europäischen Leistungsidee heraus mal gedacht, ja, ich möchte die Organisation unbedingt größer machen und größer machen. Und habe dann aber schnell gemerkt, das ist halt, ja, das bringt mich halt weg von den Sachen, die ich eigentlich machen möchte. Also wenn ich halt dann immer nur Administration mache und eigentlich möchte ich lieber eine kleinere, handliche Organisation haben, die richtig gute Arbeit leistet und vor allem, in der ich auch immer noch alles das machen kann, was ich machen möchte. Genau. Weil delegieren und so weiter ist manchmal auch nicht so einfach, gute, fähige Leute zu finden, vor allem, wenn nicht viel Geld da ist. Das ist halt immer das Problem. Das ist so das, was wahrscheinlich mein Business von deinem Business unterscheidet, dass wir halt leider immer, ja, wir produzieren halt nichts. Wir bieten jetzt in dem Sinne, also ich finde schon, dass wir einen Service anbieten, allerdings einen Service, der jetzt nicht nur an eine Person geht, sondern an die Menschheit. Ne? Wir gucken halt schon, dass Leute auch in Zukunft noch auf diesem Planeten leben können, aber es wird leider ja noch nicht wertgeschätzt in der Welt, so wie es sein sollte eigentlich. Genau.
Ja, weil man es vielleicht gar nicht so oder die Menschen gar nicht auf dem Schirm haben, ne, in ihrem Alltag, ja, dass es uns alle betrifft. Also erstmal, ich weiß nicht, wie oft ich wahrscheinlich in dieser Podcast-Folge wow sage. Wow, auch hier wieder. Nimm uns vielleicht mal mit, dennoch in deine Organisation. Wir verlinken ja auch alles unterhalb der Podcast-Folge. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, also das hier auch mal nicht nur als Side-Fact, sondern verlinken wir auch in der Podcast-Folge nochmal. Aber dass es vielleicht für die Leute da draußen greifbar ist, weil das, was du sagst, ist ja wichtig und richtig. Es geht uns alle etwas an. Wie sieht denn so deine Organisation aus? Also was tut ihr denn? Du hast jetzt auch schon gesagt, bei der Bildung fängt es an, dass man mit diesen Meeresschildkröten nicht so umgeht und warum sie wichtig sind für unser komplettes System. Aber was macht ihr noch?
Ja, also wir haben halt 3 Pfeiler, würde ich sagen. Wir haben eben Forschung, Naturschutz, also wirklich aktiven Naturschutz und die Bildung. Also Bildung hattest du jetzt ja schon erklärt oder hatte ich auch schon ein bisschen erklärt. Forschung, da geht es halt vor allem darum, dadurch, dass wir so wenig Gelder zur Verfügung haben, geht es halt oft darum, wie können wir die Naturschutzmaßnahmen so gestalten, dass wir mit wenig Geld viel erreichen können. Also ne, the biggest bang for your buck, sagen wir auch auf Englisch immer ganz gerne. Und da geht es halt oft auch darum, große Löcher in unserem Wissen zu stopfen. Ne? Also wo kann man am besten den Hebel ansetzen, sodass wir halt einen großen Effekt erzielen. Also ich bin halt eine Wissenschaftlerin, die jetzt nicht einfach nur Grundlagenforschung betreibt, einfach weil ich das interessant finde, aber ansonsten vielleicht niemand, sondern ich habe den Anspruch zumindest, dass die Forschung, die ich mache, wirklich einen direkten Impact hat für den Schutz von Meeresschildkröten. Unter anderem, also eines meiner Hauptforschungsprojekte ist zum Beispiel, dass ich eben die weißen Flecken auf der Landkarte, das mag man gar nicht glauben, aber der Vorkommen, des Vorkommens von Meeresschildkröten fülle. Weil wir wissen unglaublich viel über nistende Weibchen, also Meeresschildkröten, obwohl sie im Meer natürlich leben und dann 90% ihrer Zeit verbringen, kommen die Weibchen an tropische Strände, um ihre Eier abzulegen und verschwinden dann wieder ins Wasser. Dann ungefähr 2 Monate später schlüpfen die Babys, die gehen dann auch ins Wasser und verschwinden dann. Und natürlich ist es unglaublich einfach für uns Menschen, da wir uns noch nicht mal ins Wasser begeben müssen, diese 2 Stadien, also die Weibchen am Strand und die Babys quasi oder die Eier am Strand, die inkubieren oder ausbrüten und dann die Babys, die schlüpfen, zu erforschen. Das heißt aber, über Jahrzehnte haben wir fast gar nichts erforscht, was die Jungstadien angeht. Also was passiert in dem Moment, wo die Babys ins Wasser gehen, bis sie dann erwachsen werden? Und das dauert eine ganze Zeit. Also Meeresschildkröten werden erst mit frühestens 15, einige an erst mit 45 Jahren geschlechtsreif. Das heißt, dann kommen sie erst als Weibchen wieder zurück an den Strand. Was machen sie in der Zwischenzeit? Wo sind die überhaupt? Was fressen sie? Wo halten sie sich auf? Auch die Männchen wissen wir gar nicht so viel drüber. Und da bin ich halt gerade dabei, gerade für, so Dinge wie, wenn ich von der Regierung angesprochen werde, also angesprochen, man hat dann meistens so Workshops und so, wo dann diskutiert wird, wo zum Beispiel sollten wir das nächste Naturschutzgebiet bauen oder ausschreiben.
Ja.
Oder sollte man irgendein Schutzgebiet vielleicht vergrößern? Und dann stoßen wir immer wieder auf den Fakt, dass wir eigentlich keine Daten haben, um das irgendwie zu belegen. Also wir haben nur, was wir in der Wissenschaft sagen, anekdotisch, dass irgendjemand mal irgendwas irgendwo gesehen hat, aber das wirklich systematisch zu erforschen und sagen, der Hotspot von unseren, so und so, befindet sich ziemlich genau in der und der Gegend. Das haben wir halt kaum. Und das ist genau das, was ich mit meinen Forschungsprojekten eben versuche zu beantworten. Da machen wir zum Beispiel so Sachen wie mit Drohnen, dass wir halt über das Meer fliegen, Transekten und gucken, wie viel Schildkröten wir dann sehen. Wir haben Unterwasserkameras, die wir installieren und gucken, wie die Schildkröten, erstmal ob es Schildkröten gibt, wie sie mit dem Habitat, in dem die Kameras stehen, interagieren. Zum Beispiel, ob wir sie beim Fressen beobachten können. Dann installiere ich Satellitentransmitter auf einigen Tieren und kann ihnen dann wirklich komplett über mehrere Monate, wenn ich Glück habe, über mehrere Jahre folgen und gucken, wo die auch so überall hinreisen, wo sie zum Beispiel auch die meiste Zeit wieder verbringen oder ob sie die ganze Zeit irgendwie auf Achse sind. Und der zweite Forschungszweig ist eigentlich ein bisschen mehr, Monitoring dazu. Und da geht es halt um die Überwachung von den Populationen. Das heißt, wir haben wir haben Daten letztendlich, zum Beispiel, wie viele Nester hatten wir auf Strand X gehabt vor so und so vielen Jahren, und dann gucken wir halt jedes Jahr aufs Neue und gucken natürlich, okay, über die Jahre wird es weniger, wird es mehr. Und so können wir natürlich auch überhaupt so Aussagen treffen, wie zum Beispiel, unsere Meeresschildkrötenpopulationen werden kleiner, also die Populationsgröße, wir haben weniger Tiere in der Population oder wir haben mehr oder wir haben nicht genügend neue Schildkröten, weil wir markieren unsere Tiere natürlich. Und das heißt, wir können die dann über Jahre immer wieder finden. Also es ist fast wie so eine Sozialversicherungsnummer, die an die Flossen gebappt bekommen und noch so einen kleinen Chip injiziert. Und das heißt, wir können da wirklich Weibchen teilweise über 30, 40 Jahre immer wieder verfolgen, können dann natürlich auch sehen, wenn sie dann irgendwann nicht mehr wiederkommen, können dann aber auch sehen, die Tiere, die eben ohne diese Markierung kommen, das sind sehr wahrscheinlich Weibchen in dem Fall, jetzt wenn wir am Niststrand sind oder im Wasser, Jungtiere, aber in dem Fall der Weibchen, sehr wahrscheinlich Weibchen, die gerade erst geschlechtsreif geworden sind. Das heißt, wir können zum Beispiel schätzen, wie viele neue Weibchen bekommen wir in die Population jedes Jahr, ne? Also solche Geschichten, das ist halt der andere Forschungszweig. Das ist eher so ein Marathon. Das ist halt, das ist nicht irgendwie ein Jahr, zwei Jahre, sondern da braucht man wirklich Jahrzehnte guten Datensatz, um da halt irgendwie gute Aussagen überhaupt treffen zu können. Da muss man halt am Ball bleiben irgendwo. Genau. Und dann, das ist auch ganz spannend. Dann der zweite Pfeiler, der aktive Naturschutz, da geht es halt wirklich drum, okay, was sind die Hauptbedrohung unserer Meeresschildkröten, gerade hier vor Ort. Und da muss ich sagen, das hat sich halt über die Jahre auch krass verändert. Also als ich hier angefangen habe vor 20 Jahren, war es eindeutig die illegale Eierernte, dass die Schildkröten geschlachtet wurden, um eben das Fleisch zu essen. Und in der Zwischenzeit sind es aber eher, also es passiert auch immer noch, aber nicht mehr in dem Ausmaß, sage ich mal, wie vor 20 Jahren noch. Weil die Probleme, die wir jetzt haben, sind eigentlich eher globaler Natur. Nämlich zum Beispiel, dass wir aufgrund des Klimawandels unsere Niststrände verlieren. Also das heißt, wir haben hier in der Karibik zum Beispiel fast 60 Meter Strand verloren, landeinwärts. Das ist unglaublich viel. Wir haben eigentlich keinen Strand mehr. Das heißt, unsere Schildkröten haben eigentlich keinen Strand mehr, wo sie nisten können. Und wenn sie dann mal kommen und ihr Nest legen, schafft das Nest es fast gar nicht, diese 60 Tage, also diese zwei Monate, dort zu verbleiben, weil das Meer einfach anfängt, den Strand wieder zu essen, sagen wir dazu. Also das ist halt so, dass das erodiert, gerade bei der Lederschildkröte. Und Andere Sachen ist natürlich, wir sehen es auch immer mehr, dass wir eben natürlich, dass weniger Weibchen kommen und dass viele der Weibchen, die kommen, ganz krasse Narben von der Fischereiindustrie haben. Also, dass denen Flossenteile fehlen, dass die richtig krasse Narben am Körper haben von irgendwelchen Fischlein, sag mal auf Deutsch gar nicht so, ne, aber ist auch wurscht, Fishinglines, die da halt irgendwann mal reingeschnitten haben, die teilweise auch wirklich noch irgendwelche Netzteile oder so mit sich schleppen. Und das ist natürlich nicht unbedingt hier die Kleinfischerei, sondern das sind diese großen industriellen Fangflotten, die in unseren Weltmeeren eben fischen. Und dadurch, dass Meeresschildkröten ja so unglaublich weit reisen, also die Lederschildkröte, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, die hier in Costa Rica nistet, die frisst in der Saison, wo sie eben nicht nistet, vor Kanada, vor Wales in England und selbst bei uns in der Nordsee. Das sind unsere Lederschildkröten, die dann nach Costa Rica reisen. Das heißt, die müssen einmal komplett über den Atlantik schwimmen und da sind natürlich die Chancen relativ groß, dass sie da halt irgendwie auch, ne, diesen Fangflotten begegnen. Und wenn sie viel Glück haben, nicht unbedingt ihr Leben in irgendwelchen Netzen verlieren, aber halt schon manchmal auch krasse Verletzungen dann davon tragen. Und einige sind nicht so glücklich, sondern dadurch, dass Meeresschildkröten, genau wie wir auch, Lungen haben, das heißt, sie müssen zum Atmen an die Wasseroberfläche kommen. Die können genauso ertrinken in den Fischernetzen wie wir auch, wenn wir halt nicht an die Wasseroberfläche kommen. Genau. Und dann, anderes großes Problem ist natürlich Plastik. Gerade in den Lederschildkröten, also ich glaube, so selbst die Leute, die sich gar nicht so viel mit dieser Thematik Meeresschildkröten beschäftigen, glaube ich, wissen meistens schon, dass Plastik nicht so gut ist für Meeresschildkröten. So Meeresschildkröten sind ja so ein bisschen das Posterchild dafür. Mhm. Und spannend ist, dass wirklich schon in den 60er, 70er Jahren wurde Plastik in den Mägen von Lederschildkröten gefunden. Also eigentlich so lange, wie wir Plastiks schon benutzen, so als Haushaltsgegenstand, haben wir eigentlich auch schon das Problem, dass Meeresschildkröten Plastik fressen. Und das hat natürlich in den letzten 2 Jahrzehnten unglaublich zugenommen. Also es gibt fast kein Tier mehr, das verendet, das ich aufmache und ich finde kein Plastik im Magen. Es ist vielleicht nicht unbedingt der Haupttodesgrund, aber wenn man sich mal die Mengen anguckt, dann, ist es schon echt traurig, was da einfach so alles passiert. Und vor allem Plastik hat halt auch viele Toxine und sowas. Und da wissen wir noch gar nicht so viel drüber, was das alles auch auf der Hormonbasis macht. Weil viele Plastiksachen sind ja verändernd. Und das ist einfach vieles, wo die Wissenschaft noch ganz am Anfang steht. Ja.
Okay. Nochmal, es ist einfach krass, was ihr da leistet. Wenn du jetzt vielleicht unseren Zuhörern auch ein paar Impulse mitgeben könntest. Wir sind ja alle dran beteiligt. Hast du auch gesagt, Bildung, Plastik hast du erwähnt. Was wären denn solche Dinge, die jeder von uns in irgendeiner Form machen könnte?
Ja, also dadurch, dass es globale Probleme sind, muss man wirklich gar nicht zu mir nach Costa Rica reisen, um hier Patrouille mit uns zu laufen, sondern es ist wirklich, fängt ja bei uns zu Hause an. Also das heißt, dass wir wirklich gucken, okay, wie viel Plastik benutzen wir eigentlich? Vor allem Plastik, dass wir vielleicht wirklich nur ein paar Sekunden, ein paar Minuten benutzen, die Plastikeinkaufstasche. Natürlich auch viel in unserer Küche, in unseren Haushaltsgegenständen. Umverpackung hat unglaublich viel Plastik, dass man da halt ein bisschen drauf achtet, dass man einfach andere Produkte kauft, zum Beispiel in Glas oder Karton oder auf den Markt geht und einfach gar nicht erst dieses Plastik mit nach Hause nimmt. Natürlich auch Firmen unterstützt, die wirklich aktiv gegen Plastik und so weiter vorgehen. Also man sollte nicht unterschätzen, wie viel Power man hat als Konsument. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also, weil viele Leute kommen dann mal, aber ich habe ja kaum irgendwas da auszusetzen oder gegenzusetzen. Und das sind die großen Firmen. Ja, das stimmt. Aber die großen Firmen produzieren den Mist ja auch nur, weil wir es kaufen. Die wollen Geld machen. Das ist ja eigentlich ein relativ einfaches System. Und solange es Menschen kaufen, werden die das auch weiter produzieren. Und wenn wir halt aufhören, es zu kaufen, dann werden sie wahrscheinlich auch anfangen, was anderes zu produzieren. Also ich glaube, gutes Beispiel ist gerade, das finde ich gerade sehr, sehr spannend, obwohl ich überhaupt keine Fashionista bin. Ich glaube, da bist du viel, viel eher irgendwie in dieser Welt. Du bist ja immer so gut angezogen im Gegensatz zu mir. Ist es halt diese Fast Fashion und wie viel Backlash es da in den letzten Zeiten auch gerade so in diesem Activewear-Geschäft gegeben hat, weil also es gab ja viele Studien, die rausgekommen sind. Also Plastik ist ja nicht nur schädlich für Meeresschildkröten. Plastik ist auch unglaublich schädlich für uns Menschen. Und das ist, das möchte ich hiermit auch nochmal ganz krass betonen. Und gerade in diese Sportgeschichten, also wo du halt diese Polyester-Sachen hast, da gibt's halt sogenannte PFAS. Das sind ganz schreckliche Chemikalien, die halt ganz viele Sachen auch bei einem selbst irgendwie ausrichten können. Und das ist in der Fashion-Industrie angekommen. Also da merkt man ganz krass, dass halt da viele, also so jetzt mal, wenn ich Lululemon und solche großen Marken, die halt natürlich jahrelang irgendwie richtig gut Geld gemacht haben, gerade eigentlich auch mit Frauen, die wahrscheinlich eigentlich eher so ein bisschen conscious sind, haben festgestellt, das funktioniert gar nicht mehr, weil es ist halt einfach kein Material, das nachhaltig ist, das super schädlich für einen ist. Und was natürlich, also es ist schädlich für uns, aber jedes Mal, wenn wir zum Beispiel so Plastikklamotten waschen, gibt es Mikroplastik, das einfach vom Klärwerk auch nicht rausgefiltert werden kann, sondern das letztendlich auch im Meer landet zum Beispiel oder in unserem Trinkwasser. Da ist es halt wieder, es ist alles miteinander verknüpft, aber als Konsument kann man halt schon ordentlich was gegen machen. Und genauso sieht es auch mit der Fischerei aus. Also viele Leute gehen jetzt ja nicht selber angeln, sondern kaufen ihren Fisch im Supermarkt. Und da ist es halt schon so, da sage ich auch meistens, vielleicht lieber Süßwasserfisch statt Meeresfisch. Und da muss man sich aber auch ein bisschen reinfuchsen und vielleicht ein bisschen reinlesen, was gut, was nicht gut ist. Es ist auch nicht so einfach. Gut, in Deutschland gibt es sowas wie das MSC-Siegel. Da bin ich auch manchmal ein bisschen skeptisch. Also ich sage immer, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, esst einfach keinen Fisch. Esst den ihr nicht selber gefangen habt oder den ihr irgendwie von dem Fischer eures Vertrauens gekauft habt. Ja. Das sind halt alles Sachen. Ne? Und dann Klimawandel. Ich weiß, das wollen viele Leute auch nicht hören, aber eines der großen Dinge im Klimawandel ist auch Ernährung. Also das heißt, je mehr pflanzenbasieren du isst, desto besser ist es eigentlich für den Planeten. Also mal abgesehen von der ganzen Massentierhaltung und so weiter. Aber letztendlich Klimawandel ist halt krass bei uns. Das habe ich auch noch, glaube ich, gar nicht gesagt. Klar, Meeresspiegel, die ansteigen, aber das biologische Geschlecht von Meeresschildkröten hängt von der Temperatur ab. Und dadurch, dass unsere Temperaturen so krass steigen, haben wir fast nur noch Weibchen in einigen Populationen. Und dadurch, dass eben es schon einer sexuellen Vermehrung bedarf, also das heißt, es müssen Männchen mit Weibchen zusammenkommen, um mehr Babys zu machen, ist das nicht gut, um es mal ganz deutlich zu sagen. Genau.
Mega, also es zeigt einfach, wir können selber super viel machen. Übrigens fand da bei mir jetzt nicht erst in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auch ein ganz krasser Wandel statt, weil du gesagt hast, Kleidung, dass ich mich viel mehr damit beschäftige, das Kleingedruckte zu lesen, was trage ich auch auf meiner Haut, auf meinem größten Organ und alle anderen Dinge natürlich auch. Das fängt bei mir auch mit dem Waschpulver an, was wir mittlerweile selber machen. Kosmetika, Geschirrspültabs, die ich selber mache mittlerweile. Definitiv beim Fisch geht's weiter. By the way, habe ich nie wieder Lachs gegessen.
Dankeschön.
Wirklich. Never. Seit unserem Gespräch. Und ich habe Lachs geliebt, seit unseres Gesprächs. Und als wir in Alaska waren, habe ich Lachs gegessen, weil ich dachte, okay, wenn ich hier mitten im Nirgendwo keinen guten Lachs bekomme, dann weiß ich nicht, wo soll ich ihn noch essen. Aber
ist auch okay. Also ich glaube, manchmal muss man das auch ein bisschen differenzierter sehen. Deswegen sage ich vom Fischer deines Vertrauens oder so. Also das ist halt, wenn du selbst angeln gehst, null Probleme. Aber das Problem ist eben diese Nicht-Transparenz in diesen Zubringerketten, ne? Also wo weißt du wirklich genau, wo dieser Fisch herkommt, ne? Also was dir da erzählt wird, da bin ich schon sehr skeptisch, einfach weil es so viele Skandale auch gegeben hat in der Vergangenheit. Und und ich hoffe, ich habe dir da jetzt nicht zu böse irgendwie den Zeigefinger damals irgendwie gezeigt. Ich versuche nett irgendwie anzubringen, ja.
Weißt du, das Ding ist ja, jeder kann ja seine Wahrheit haben, sag ich mal, wie man es annimmt oder nicht, ich versuche ja auch viel einzuwirken in anderen Bereichen, das schaffe ich ja auch nicht immer, aber ich finde es immer schön, neue Blickwinkel zu bekommen und vor allem auch ein Bewusstsein für die Dinge zu bekommen, die ich tagtäglich auch oder wie ich konsumiere. Ja, ich glaube, das ist wichtig, ob das beim Essen ist, wo ich jetzt auch gucke, wo kaufe ich Fleisch. Ich sage immer, in Deutschland finde ich es, weiß auch nicht, wie ich das jetzt, ich bin ja auch nicht die Diplomatischste in meinen Aussagen, aber mir wird oft auch super schlecht, wenn ich so in Deutschland bin, wenn ich diese Fleischtheken sehe,
ja,
obwohl ich ja Fleisch esse, ja, mich ekelt's, wenn ich die abgepackte Wurst sehe und dann fängt es bei mir an, Beinplastik und ich erinnere mich echt noch, als wir in Deutschland gelebt haben, wie abartig es ist. Bei uns im Osten gibt es noch die gelben Säcke. Ich weiß gar nicht, in manchen Bundesländern gibt es gar nicht, aber bei uns gibt es. Da gibt es den gelben Sack. Und dann hast du dich manchmal gefragt, in einem Zwei-Personen-Haushalt, wie kann der gelbe Sack nach
voll sein.
Gefühlt 5 Tagen schon so voll sein? Ja.
Und
weil man ja selber diesen, genau, weil man ja selber diesen Kram auch mit isst, ne? Also das Zeug ist ja drin verpackt, die Wurst und deswegen ja einfach mit mehr Bewusstsein rangehen und halt auch nicht den 20. Plastikpulli von H&M, sondern einfach mal gucken, vielleicht auch mal den Baumwollpulli, wo kommt der denn her? Und ja, der wird wahrscheinlich ein paar Euro teurer sein, aber da geht's halt wieder um die Masse, ne? Wie überall, ne? Dieses dieser Konsum. Ich glaube, für mich ist immer mehr Konsum.
Frage ich mich halt auch immer, muss man wirklich dann immer jedes Jahr diese ganzen Fashion-Geschichten mitmachen, ne? Also, warum kann ich so ein Pulli auch mal 5 Jahre reichen? Also, ne, letztendlich halten tut er ja, nur es ist halt vielleicht nicht mehr so, ja, ist halt nicht mehr im nächsten Jahr so ungefähr, ne? Also, das ist so. Aber was mir auch, glaube ich, gerade nochmal wichtig ist, ist dieses, ich glaube, generell wird mir oft also finde ich echt spannend, weil mir wurde eigentlich mehr in meinem Leben gesagt, dass ich sehr undiplomatisch bin, aber mir wurde jetzt schon von meiner Blase vorgeworfen, dass ich zu moderat bin, weil ich immer versuche auch mich mit den Leuten halt hinzusetzen, weil ich, in meiner Erfahrung ist es wirklich so, dass die meisten Menschen nicht absichtlich irgendwas Böses jetzt in Anführungszeichen tun, sondern ich glaube, das resultiert oft aus Unwissenheit. Also wirklich, dass, glaube ich, einfach viele Leute sich überhaupt mit einigen Themen noch nie beschäftigt haben. Und das ist ja auch okay. Jeder lebt ja so ein bisschen, ne, also mit in seiner Welt. Als Wissenschaftlerin habe ich schon Probleme zu sagen, jeder hat seine eigene Wahrheit. Ich meine, es gibt schon ein paar Sachen, die sind einfach, naja, da kannst du nicht viel dran rütteln. Also, weil wenn wir damit anfangen, dann hast du halt auch die Leute sagen, ja, meine Wahrheit ist, den Klimawandel gibt's nicht. Und dann kriege ich schon die Pimpernellen, solche Sachen. Aber ich glaube schon, dass man halt die Leute nicht erreicht. Also was mich immer so nervt, ich bin selber Vegetarierin, fast Veganerin, würde das aber auch oder sage es selten, weil ich weiß, wenn ich da nicht 100% genau so bin, dann kriege ich schon allein Backlash von meiner eigenen Bubble. Ne? Also von denen, die sich nennst, dann immer die radikalen Veganer, die halt die Leute immer anschreien. Und ich glaube, keiner möchte ein böser Mensch sein. Und das, glaube ich, sehe ich auch nicht so. Ich denke nicht, dass das Menschen absichtlich machen, sondern ich glaube, jeder muss da so seine eigenen Findungen oder seinen eigenen Weg finden. Und ja, ich finde es so schade, dass in der heutigen Welt eigentlich nicht mehr miteinander gesprochen wird, sondern dass sich immer nur noch angeschrien wird, ne? Also, dass jeder so seine eigene Wahrheit, wie du sagst, halt so über den anderen drüber kotzt und dann aber auch das nicht zu nichts führt. Also, du überzeugst ja Menschen nicht damit, finde ich. Also, wenn also jemand kommt und anfängt, mich zu missionieren, macht das eigentlich wahrscheinlich, stellen sich die meisten Leute dann eher auf Trotz ist.
Macht das Gegenteil, ne? Also macht vielleicht auch oft das Gegenteil. Dennoch hast du für mich eine krasse Mission. Ich finde es sehr bewundernswert, wenn man für, klar ist es vielseitig, was du tust, aber am Ende ist es diese eine Sache und das sind Meeresschildkröten. Und das ist deine Mission auf dieser Welt. So sehe ich es zumindest, ja?
Sehe ich auch.
Und wir haben in Costa Rica, auf das Thema will ich jetzt definitiv auch noch ein bisschen eingehen. Du hast auch gesagt, so ein bisschen der Exot, einmal hier in unseren Podcast-Folgen, einmal auch in deiner Bubble. Und wir haben in Costa Rica das eine Mal hart diskutiert über das Thema. Aber da will ich heute gar nicht so drauf eingehen, Feminismus oder so. Aber es fällt mir nur gerade ein und ich bin ja auch sehr diskussionsfreudig. Aber du kennst es ja auch, dieses Gefühl, und jetzt will ich gar nicht immer so Frau-Mann-Thema, aber es ist existent und ich kenne das auch. Und ich hatte in meinen ersten Führungspositionen, ich weiß noch, wie mich die Leute angeguckt haben. Ich war platinblond, ich hatte pinken Lippenstift, ja, und bin da reingekommen und die Schublade ging auf und ich war in dieser Schublade drin. Und ich finde es einfach immer wieder faszinierend, wenn ich Frauen treffe. Und ich finde, es ist heutzutage noch so, weil wenn ein Mann so eine Karriere macht, dann ist das normal, ja, dann ist das, ich weiß gar nicht, es ist halt einfach so, wenn es eine Frau macht, dann ist der Weg herausfordernder, ein bisschen, finde ich zumindest.
Auf alle Fälle.
Und ja. Unser Podcast soll ja auch dazu dienen, Frauen zu empowern. Ich sag, das ist mein Grund, warum ich morgens aufstehe, egal für was du losgehst, aber ich möchte Frauen eine Stimme geben, weil ich einfach weiß, dass viele Frauen sehr verstummt sind. Und ich stelle das auch fest bei uns im Mentoring oder bevor Frauen zu uns kommen, dann sagen die ganz oft, ja, muss nur mit meinem Mann sprechen, mein Mann findet es nicht gut, deswegen mache ich das nicht. Und ich denke immer so, krass, das gibt's auch noch, ja. Und ich rede nicht darüber, ich rede auch mit René, ja. Aber es gab noch keinen Moment, wo ich mir irgendwie die Erlaubnis hätte geben lassen für etwas, was ich in meinem Leben tun möchte. Und dafür bin ich ein Stück weit da, um Frauen eine Stimme zu geben, dass kein Traum, kein Wunsch irgendwie zu groß ist, dass es für mich keine Limitierung gibt und ich auch immer wieder eines Besseren belehrt werde, weil wir uns immer noch ein bisschen klein machen und uns manche Dinge, und ich fand auch meine letzten Jahre, jetzt habe ich so ein bisschen diese Ära erreicht, dahinter frage ich auch mal das Konstrukt Weiblichkeit, weibliche, männliche Energie, weil wir weiblichen Wesen sind ja extrem kraftvoll schon aus der Natur heraus. Aber mir ging es so, also so habe ich es erlebt, die letzten Jahre musste ich mir sehr viel erkämpfen. Heute mache ich es anders, weil ich auch ein anderes Bewusstsein für manche Dinge habe. Aber wenn ich zurückblicke, war mein Weg, würde ich schon sagen, ein bisschen schwerer. Und jetzt kommst du. Ich glaube, dir ging es ähnlich.
Auf alle Fälle. Also ich glaube, dass die Frauen, die behaupten, das Thema Mann-Frau nicht mein Thema ist, in irgendeiner Blubberblase wohnen oder vielleicht auch den Männern einfach noch aufs Maul reden, sorry. Also das ist die halt immer noch Männern gefallen wollen, deswegen das sagen, weil das ist definitiv nicht meine Erfahrung. Und auch nicht die Erfahrung von vielen, vielen anderen Frauen. Und ich meine, ich mentore ja auch hier junge Studentinnen und sehe einfach, dass das auch ganz andere Challenges sind. Also das fängt ja alleine schon an, dass halt einfach Frauen überhaupt nicht viel zugetraut wird. Also ich weiß noch, als ich hier vor 20 Jahren angefangen habe, da hat hier ein Kollege ganz laut irgendwie rumposaunt, dass ich das eh nicht durchhalten werde. Also die kleine Blonde da, die wird nach 2 Wochen weggehen, so ungefähr. Die schafft das nicht. Ja, jetzt bin ich hier nach 20 Jahren immer noch kleiner Stinkefinger in seine Richtung. Aber, und dann natürlich die Chefs, also ich weiß nicht, ich hatte einem zum Beispiel mal einen Chef gehabt, der hat mich wirklich irgendwann mal dann, ich glaube nach der ersten Saison, er hat mich dann trotzdem wieder angestellt oder unter Vertrag genommen, hatte dann aber mich zur Seite gesetzt und meinte, ja, Christine, also ich habe hier so ein bisschen Beschwerden bekommen von den Männern, dass du einfach ein bisschen zu stark rüberkommst. Also du musst es halt, ne, das sind Männer, da musst du halt denen das Gefühl geben, dass sie die Idee hatten und da kannst du denen nicht einfach sagen, hey Leute, das ist jetzt das, was wir machen müssen. Also da kommen natürlich 2 Dinge zusammen. Also einmal diese kulturelle Geschichte, ist ja auch sehr spannend. Also Costa Ricaner sind eher auf dem Spektrum, dass sie halt nicht sehr direkt sind. So wenn man sich das vorstellt wie die Engländer zum Beispiel. Wir Deutschen sind halt eher auf der anderen Seite, wir sind halt sehr direkt. Und dann dieses dazu noch, dass ich eine Frau bin, vielleicht auch noch jünger als einige der Männer, mit denen ich damals gearbeitet habe. Also da hat er mir wirklich gesagt, dass ich quasi so, naja, dass ich einfach mal ein bisschen sanfter, ein bisschen anders werden muss. Aber das bin ich halt ja nicht. Bin ich vom Charakter halt her nicht. Und deswegen diese männliche, weibliche Energie, wenn ich da auch manchmal so ein bisschen Sachen sehe, das nervt mich auch, weil vom Biologischen her, denke ich, der Grund, warum wir Frauen anders sind. Also was ich gerade gesagt habe, dass wir diplomatischer sind, hat nicht was damit zu tun, dass wir nicht anders sein könnten. Aber wir wurden ja über Jahrhunderte in diese Rolle gepresst. Das heißt, wenn wir jetzt über natürliche Selektion reden, wahrscheinlich die Frauen, die es halt geschafft haben in diesem System, waren eben die Frauen, die in der Lage waren, eben diplomatischer zu sein. Man musste halt seinen Mann managen. Wenn man irgendwas wollte, konnte man nicht direkt dann irgendwie losgehen, sondern man musste das irgendwie so auf so eine andere Art und Weise seinen Willen durchbringen. Ja, das ist so meine persönliche evolutionsbiologische Theorie, warum wir Frauen so sind, wie wir sind heutzutage. Aber nicht, weil ich glaube, dass das wirklich eine inhärente irgendwie weibliche Energie ist. Ich glaube, wir wurden da schon in so eine Rolle auch gepresst.
Absolut.
Aber eben, wie gesagt, also es ist ja schon noch so, dass halt hier die Männer auch echt allergisch teilweise darauf reagieren. Also auch jetzt, wo ich diejenige bin, die die Paychecks unterschreibt, hatte ich hier letztes Jahr noch eine richtig krasse Auseinandersetzung mit einem Mann gehabt, dem ich auch ganz klar gesagt habe, pass mal auf, das Ding ist durch, also du bist raus. Weil so wie du mit mir redest, würdest du mit keinem männlichen Chef reden. Niemals. Ich bin hier diejenige, die dein Gehalt zahlt. Also was nimmst du dir halt eigentlich raus? Aber das ist halt wirklich so diese Respektlosigkeit, die da einfach so tief in den Menschen auch noch sitzt gegenüber Frauen. Ne? Also das auch, ja. Dann natürlich auch in der Wissenschaft, man merkt einfach, dass es da so diese Bro-Culture gibt, wo ich weiß, dass ich meine Expertise habe in vielen Dingen und man ganz bewusst übergangen wird. Also ganz bewusst wirst du ausgeschlossen aus einigen Sachen, aus einigen Studien, wo du denkst, so, hey, das hätte ich viel besser gekonnt, wenn du mich mit ins Team aufgenommen hättest. Aber nee, das ist ja dann, ne, da ist ja hier Kollege so und so, dann eher am Start. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mir dann irgendwann gesagt habe, nee, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich brauche euch alle nicht. Wenn ihr mich nicht haben wollt, so wie ich bin als Frau, dann mache ich mein eigenes Ding. Was ich aber immer noch habe, und das finde ich immer sehr faszinierend, ist, dass ich trotzdem zum Beispiel, ich bin natürlich auch auf den sozialen Medien ziemlich aktiv, da oft noch, wenn vor allem jetzt, wo ich halt eine gewisse Reichweite habe, ich bin immer noch kein Riesen-Influencer, aber ich habe halt schon eine gewisse Plattform, dass ich schon immer wieder darüber nachdenke, soll ich das posten, soll ich das machen? Und nicht, weil da irgendwelche Frauen, es geht meistens immer in irgendwelche Richtung von vielleicht männlichen Kollegen oder Männern generell. Wie stelle ich mich als Frau auch da? Bin ich zu leicht angezogen? Weil ich möchte ja auch als Wissenschaftlerin weiterhin seriös sein und solche Sachen. Also das ist schon immer noch ein Thema, was ich unglaublich schade finde. Und ich versuche wirklich drüber hinwegzukommen. Ein Freund von mir hat mal ganz gut gesagt, er meinte ganz ehrlich, Christine, jedes Mal, wenn du da so ein bisschen Zweifel hast, frag dich einfach, was würde ein durchschnittlicher weißer Mann machen? Und wenn die Sache ist, der wird da überhaupt nicht drüber nachdenken und es einfach machen, dann machst du es halt einfach.
Ja.
Aber trotzdem ist es manchmal gar nicht so einfach. Also das ist so sehr, ich halt schon auch eine taffe Frau bin, glaube ich, sind da trotzdem immer noch Selbstzweifel. Und ich glaube schon, die viel auch aus dieser Geschichte resultieren eben, wie ich halt früher auch behandelt worden bin, ne, als Frau.
Ja, fühle ich.
Ja.
Ja. Okay, liebe Christine, gibt es, ich hätte wahrscheinlich jetzt noch 1000 Fragen, aber ich finde, es war ein schöner Mix aus der Vorstellung deiner Arbeit, die super, super wichtig ist, nochmal an dieser Stelle, unterhalb der Podcast-Folge. Ich wiederhole mich da immer gerne, aber dein Instagram-Link, auf YouTube bist du ja auch aktiv, wir verlinken dein Buch und dann natürlich auch diese Impulse, dass wir alle in irgendeiner Form etwas tun können, weil genau darum geht's ja, in der Gemeinschaft auch aktiv zu werden. Und es sind dann die kleinen Dinge. Und ich finde auch, dass es nie das Radikale sein muss, dass ich nach der Podcast-Folge mein ganzes Leben verändern muss, aber einfach mit mehr Bewusstsein auch in meinen Alltag zu gehen. Und dann auch nochmal dieses Frauenthema und du bist auch der lebende Beweis dafür, dass das halt alles möglich ist. Ne? Und ich weiß auch ja aus unseren Erzählungen oder unseren Gesprächen in Costa Rica, davon hast du jetzt gar nicht so viel gesagt. Ich finde, das hat sich jetzt auch sehr für mich sehr romantisch angehört, deine Arbeit, aber ich weiß, dass es auch eine harte Arbeit ist, ne? Nachts aufzustehen, Also vielleicht nimmst du uns da trotzdem noch mal 2-3 Minuten mit, dass es nicht nur etwas ist, oh, ich bin auf den in Costa Rica und am Strand und beobachte Schildkröten. Ich weiß, das ist eine harte Arbeit, also deswegen kannst du uns da trotzdem mal noch 2-3 Minuten den Einblick geben, weil ich glaube, es ist nicht so romantisch immer.
Nee, es ist nicht immer. Also ich glaube, es ist weniger romantisch, als dass es romantisch ist. Also ich glaube, diese romantischen Momente sind dann der Lohn für die ganze harte Arbeit. Aber man muss sich vorstellen, tropisches Land, krasse Regenschauer, sehr heiß, sehr schwül, viel körperliche Arbeit. Also das heißt, wir laufen pro Nacht zwischen 15 und 25 Kilometer auf weichem Sand, um die Weibchen zu sehen. Wir haben halt Nachtschichten, entweder von ungefähr 6 bis 12 oder 12 bis ungefähr 5 Uhr morgens. Dann, trotzdem wir nachts arbeiten, arbeiten wir dann tagsüber auch noch. Und jetzt in der Zwischenzeit, dadurch, dass ich halt auch eine Organisation manage, muss ich halt tagsüber natürlich auch noch Administration machen, Computerarbeit und so weiter und so fort. Dann sind die Logistiken hier auch nicht super einfach. Also nur so als Beispiel, gestern bin ich von der Hauptstadt eben, habe ich Besorgung gemacht, zurück zu mir ins Projekt gefahren. Und das wäre eigentlich eine Fahrt von 4,5 Stunden. Aber der Bergpass, da gab es einen Erdrutsch und der war dicht. Das heißt, wir mussten woanders langfahren. Das heißt, die 4,5-stündige Autofahrt wurde zu einer 9-stündigen Autofahrt. Durch krassen Regen und an 1000 Unfällen vorbei. Und also das sind schon Sachen, sage ich mal, klar, man hat stechende Viecher, die einen ständig irgendwie malträtieren auf dem Strand. Man wohnt in krassen Verhältnissen, gerade in biologischen Stationen, halt mitten im Dschungel mit sehr wenig Annehmlichkeiten. Also das ist schon, ja, man muss das auch irgendwie abkönnen. Wie gesagt, es gibt auch ganz, ganz tolle dann ne, Sachen, die man erleben darf. Aber man sollte sich das nicht zu romantisch vorstellen. Und was dann natürlich auch noch hinzukommt, ist, dass klar, alle oder einige Leute machen das, wenn sie jung sind. Aber es ist unglaublich schwer, wirklich auch damit sein Geld zu verdienen. Und dadurch, dass eben Naturschutz, ich glaube, das ist halt auch das, was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Wir werden ja nicht von irgendwie einer Regierung finanziert oder irgendwelchen krassen, weiß ich nicht, Fördergeldern. Wir erwirtschaften uns das alles durch Spendengelder, durch ständige Antragstellungen. Wir leben wirklich von Jahr zu Jahr. Also das heißt, jetzt sitze ich gerade wieder und versuche Gelder für die nächsten Projekte zu bekommen, wo ich dann, was ich 10 Förderanträge rausschicke und vielleicht genau einer davon dann finanziert wird. Genau, das ist nämlich auch noch eine Sache natürlich, wenn Leute uns unterstützen wollen. Also es gibt einen deutschen Förderverein, der Proma e.V. Da geht das Geld zu 100% zu uns hier nach Costa Rica in unserer Arbeit. Also das ist auch immer toll, wenn halt Leute wirklich regelmäßig irgendwie mitmachen, auch mit einer kleinen Summe, weil das natürlich eine gewisse Planungssicherheit auch irgendwo dann bedeutet für uns, was wir oft dann nicht haben. Ne? Also das ist halt genau das, was auch nicht so romantisch ist. Also gerade für Leute, die irgendwie eine Familie irgendwann mal gründen möchten und vielleicht auch nicht immer in einer biologischen Station wohnen möchten. Es sind halt schon viele Opfer, glaube ich, die man bringen muss, um das Leben zu führen, das ich führe wahrscheinlich. Ja.
Mega, danke. Christine, vielen, vielen, vielen Dank für diese schöne Folge, die einfach für mich auch nochmal so wachrüttelnd war in manchen Dingen. Also danke für deine Zeit, danke für deine Impulse. Und ich denke auch hier, jeder Euro zählt. Ne? Also ich meine, es müssen nicht immer die 10.000 Euro oder sowas sein, sondern wenn alle ein bisschen etwas geben, ist das ja auch was wert. Deswegen, yes, danke.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, liebe Sarah. So schön, mal wieder mit dir zu quatschen.
Absolut, absolut. Und dann noch in dem Rahmen, wo uns hoffentlich ganz, ganz viele Menschen auch zuhören werden. Und ja, ich sag auch, wenn man einen diesen Impuls geben kann, dann ist es schon erfolgreich. Man kann nicht immer alle für sich gewinnen, aber ja, sowas ist einfach wichtig.
Ja, aber ich glaube, selbstbestimmtes Leben, ne, das ist halt so das, was so wichtig ist. Also ich möchte halt mein Leben mit niemandem tauschen, egal wie unromantisch es jetzt am Ende auch ist, aber ich liebe mein Leben. Ich liebe einfach das, dass ich halt das machen kann, wofür ich brenne. Und ja, das ist wirklich für mich das Allerwichtigste.
Großartig. Perfekter letzter Schlusssatz. Danke. Danke und ganz, ganz liebe Grüße nochmal nach Costa Rica.
Dankeschön. Ja. Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.